diese Erinnerung, dass wir auf ewig Jesus Christus gehören, spiegelt sich auch in unserem heutigen Textabschnitt wieder im 1. Petrus 1, die Verse 17 bis 21. Wir haben ja zuvor schon gelesen über das geheiligte Leben, dass wir unsere Lenden umgürtet haben sollen, unsere Lenden des Gemütes und nüchtern sein sollen und unsere Hoffnung ganz auf die Gnade setzen, dass wir gehorsame Kinder sein sollen und in der Heiligkeit leben sollen. Und dann schreibt der Apostel Petrus weiter ab Vers 17, da ihr den als Vater anruft, der ohne Ansehen der Person einen jeden richtet nach seinem Werk, so führt euer Leben, solange ihr hier in der Fremde weilt, in Gottesfurcht. Denn ihr wisst, dass ihr nicht mit vergänglichem Silber oder Gold erlöst seid von eurem nichtigen Wandel nach der Väter Weise, sondern mit dem teuren Blut Christi als eines unschuldigen und unbefleckten Lammes. Er ist zwar zuvor ausersehen, ehe der Welt Grund gelegt wurde, aber offenbart am Ende der Zeiten um euretwillen, die ihr durch ihn glaubt an Gott, der ihn auferweckt hat von den Toten und ihm die Herrlichkeit gegeben, damit ihr Glauben und Hoffnung zu Gott habt. Dieser Petrusbrief ist ja an Gläubige geschrieben, an solche, die wiedergeboren sind, die den Heiligen Geist empfangen haben. So lesen wir es ja in den ersten Versen schon, den Lobpreis darüber, dass wir wiedergeboren sind zu einer lebendigen Hoffnung. Wir lesen bereits hier, dass wir eine Hoffnung haben durch die Auferstehung Jesu von den Toten, eine Hoffnung nicht nur für einige Tage, Jesus zu gehören, sondern für die Ewigkeit. Also eine Mahnung an solche, die eigentlich im Glauben stehen. Es ist keine Mahnung an die Welt. Es ist eine Mahnung an die, die einmal ihr Leben Jesus übergeben haben. Dass sie nicht abweichen von diesem Leben mit Christus. Denn das Leben mit Christus ist ein ganz anderes Leben als das, was wir zuvor geführt haben. Vorher waren wir selbst die Macher des Lebens, haben unsere Gedanken in das Leben hineingebracht, haben uns vorgestellt, wie das Leben aussieht. Aber durch die Wiedergeburt im Heiligen Geist sagt Gott, wie das Leben auszusehen hat. Ich habe mich gefreut, auch über, ich habe das ja schon, glaube ich, betont, von dem Professor Walter Smith gehört zu haben, der ja schon beim Herrn ist, dass er den Leuten entgegengetreten ist, die da meinten, sie brauchten gewisse Zeiten, um irgendetwas zu bewerkstelligen. Und wie lange Gott Zeit gebraucht hat, um uns zu erlösen oder etwas aus uns zu machen. Und da sagte er ganz klar, als Wissenschaftler, ihr seid im Irrtum. Gott braucht keine Zeit, denn er hat die Zeit geschaffen. Er ist in Ewigkeit. Gott braucht keine Zeit. Er ist der Schöpfer der Zeit und der Schöpfer der Zeit braucht keine Zeit. Das heißt also, das Leben, was Gott in Christus gegeben hat, ist ein zeitloses Leben. Ist ein Leben aus der Ewigkeit, pulsierend in der Zeit. Und Petrus erinnert die Gemeinde, die in mancherlei Schwierigkeiten dieser Abläufe der Welt leben, dass sie an diesem neuen Leben festhält. Wir hören ja die Nachrichten und sind ja doch erstaunt, in welche Kompromisse die Menschen fallen, ja, dass man jetzt auch in Amerika ja um die Homosexuellen buhlt, um Anerkennung zu kriegen, um Gelder zu kriegen, um Macht zu bekommen. Man geht Kompromisse ein, da wo man sie eigentlich gar nicht eingehen wollte und geht sie ein. Weil der Druck dieser Welt so groß ist, dass man einfach etwas sich überlegt, wie man mit der Welt arrangiert, weiterleben kann. Wir verspüren, dass wir, wenn wir allein auf Jesus unser Leben abstellen, immer mehr Fremdkörper in dieser Welt sind. Und Petrus sagt, das ist normal. Wenn du kein Fremdkörper mehr in der Welt bist, dann überprüfe dein Leben, ob es noch in der Verbindlichkeit mit Jesus steht. Wenn ihr also den anruft, sagt hier Petrus, den zum Vater anruft, der ja ohne Ansehen der Person einen jeden richtet nach seinem Werk, dann führt euer Leben, solange ihr hier in der Fremde seid, er bezeichnet also den Ort, wo wir sind, als fremd, als einen Ort nicht Heimat, sondern außerhalb der Heimat, führt euer Leben mit Gottesfurcht, Ehrfurcht, in dem Bewusstsein, dass ihr nicht mit Dingen dieser Zeit, Gold und Silber, erlöst seid. Wir sagen uns ja auch immer wieder im Abendmahl diese Worte, dass Jesus Christus das Mahl eingesetzt hat und sagt, tut das zu meinem Gedächtnis. Das heißt, denkt daran, was aus der Ewigkeit für euch getan wurde, hin zur Ewigkeit. Denkt daran, vergesst das nicht, wo ihr hingehört. Ihr seid erlöst von eurem vorhergehenden Wandel, so wie die Väter euch das gesagt haben. Mit dem teuren Blut Christi seid ihr erlöst. In Römer 11, 36 wird auch diese Verbindung gezeigt, dass das, was von der Ewigkeit kommt, zur Ewigkeit wieder gehen soll. Beziehungsweise das allein dient Gott, was aus der Ewigkeit kommt und dann pulsiert in die Ewigkeit. Römer 11, Vers 36, denn von ihm und durch ihn und zu ihm sind alle Dinge. Von ihm, durch ihn und wieder zurück zu ihm. Nur dieser Bogen zählt. Von ihm, durch ihm, zu ihm. Das meint Petrus, dass er sagt, ihr, die ihr den Heiligen Geist empfangen habt. Natürlich, die anderen können das nicht. Sie verstehen das nicht, weil sie dieses Leben noch nicht haben in sich. Aber die es bekommen haben, an die ist das geschrieben, sollen daran erinnert werden, dass sie ein Leben haben von Gott, durch Gott in Jesus Christus zu Gott. Daran festhalten und sich nicht wieder verführen lassen in das andere Leben, was sie vorher gelebt haben, in das Leben dieser Welt. Das heißt also, heilig leben, abgewandt von dem sündigen Wesen der Welt. Denn die Welt vergeht ja mit ihrer Lust, weil es ein sündiges Wesen ist. Nur wer den Willen Gottes tut, bleibt ewig. Aber wer kann ihn tun? Wer kann den Willen Gottes tun? Niemand kann ihn tun, außer durch den Heiligen Geist. Kein Mensch hat Vollmacht, aus sich selbst den Willen Gottes zu tun. Gott selbst kann seinen Willen nur erfüllen in seinem Geist. Ohne diesem geht es nicht. Das andere bleibt im Versuch stecken, in guter Meinung, aber findet nicht das richtige Ziel. So wie ja einst, wir lesen ja auch von den Tagen des jüngsten Gerichtes, was ja auch kommen wird über alles gottlose Wesen, so wie dort nach den Werken gerichtet wird des Einzelnen, so werden auch die Gläubigen beurteilt in der Seligkeit nach den Werken, die sie hier getan haben. Nach den Werken, die Gott durch sie hat tun können. Die Anzahl der Werke, die Gott anerkennt, ist die Wirkungskraft durch seinen Geist. So mächtig, wie er wirken konnte, so groß wird auch die Anzahl der Werke, die zum Guten beurteilt werden in Ewigkeit. Das will Petrus hier auch deutlich sagen. Er redet also zu uns und sagt, ihr ruft ihn zum Vater an. Gott zum Vater, der wird aber auch euch richten ohne Ansehen der Person nach dem, was ihr getan habt. Also das heißt, das Preisgericht. Er wird die Beurteilung über dem, was echt ist, übernehmen und wird nicht fragen, in welchem Amt oder Würden der Einzelne gestanden hat. Das Gericht findet also ohne Unterschied statt. Das sollen wir bedenken, denn es kann ja auch passieren, warum schreibt Petrus das? Es kann ja passieren, dass einer denkt, na ja, ich werde wahrscheinlich nicht so hart beurteilt. Schließlich habe ich ja in irgendeiner Position das Sagen. Schließlich bin ich ja vielleicht ein Maßstab geworden für andere. Deswegen steht hier, das spielt keine Rolle. Ohne Ansehen der Person, egal was du gewesen bist, in welcher Position. Niemand kann sich, ich habe noch die Worte im Ohr von Bruder Bemalgo, er hat gesagt, ich werde nicht eins vor Gott stehen können, oh, ich habe ja so viele Bücher geschrieben. Dann wird der Herr sagen, das interessiert mich überhaupt gar nicht, was du da gemacht hast. Entscheidend ist, was ich durch dich tun konnte. Ja, da habe ich mich gefreut, dass er auch so offen und ehrlich dort reden konnte. Also Gott wird uns als Person im Unterschied zu anderen nicht ansehen, sondern er wird genau sagen, du konntest das und das tun, weil ich es durch dich wirken wollte, aber du hattest zeitweilig andere Dinge lieber als mich. Und deswegen konnte ich gewisse Werke nicht tun durch dich. Petrus will erinnern, dass wir ja von Gott, den wir Vater nennen dürfen, das ist ja ein Vorrang, nicht jeder kann Gott Vater nennen. Das ist ja eine Bezeichnung von einer engen Beziehung, die wir nicht haben herstellen können, sondern die Gott in Christus selber hergestellt hat. Dass dieser Vater uns mit allem beschenken will, dass unser neues Leben absolut erfüllt sein darf von seiner Führung. Wir sind uns nicht mehr selbst überlassen. Wir brauchen uns auch nicht selbst überlassen zu sein, sondern er, der Vater, sorgt für seine Kinder. Wir merken einfach schon bei diesen Worten, wie arm wir manchmal sind. Warum sind wir so wenig beschenkt? Wenn doch der Vater uns alles geben will. Petrus sagt, ihr seid doch von Neuem geboren. Und ihr sollt doch Beschenkte sein, so ihr daran denkt, wer euch erlöst hat, wodurch ihr erlöst worden seid. Ihr seid also nicht mit materiellen Dingen oder durch gute Werke erlöst worden, sondern durch den Zuspruch des lebendigen Gottes. Darum schon im Alten Bund sprach Gott durch Mose zu dem Volke Israel, was ja doch immer wieder aufmüpfig war und die eigenen Gedanken gerne ins Spiel brachte. Und als Mose längere Zeit auf dem Berg Horeb war, um Gottes Wort zu empfangen, machten sie sich ein goldenes Kalb, weil sie dachten, unsere Gedanken sind die richtigen. So müssen wir das tun. Als Mose herabkam, wissen wir, was passierte. Die Gesetzestafeln schmiss er auf die Erde. Sie zerbrachen. Und es gab ein Gericht in dem Volke Israel. Gott war aber barmherzig und rief Mose nochmal und gab ihm erneut sein Wort an das Volk. Und dann heißt es in 5. Mose 10, im Rückblick auf diese Zeit, Vers 16, dass der Herr auch durch Mose sagt, nun beschneidet eure Herzen, seid hinfort nicht halsstarrig. Mit anderen Worten, jetzt öffnet die Herzen, dass Gottes Wort da hinein kann. Denn der Herr, euer Gott, ist der Gott aller Götter und der Herr über alle Herren, der große Gott, der Mächtige und der Schreckliche, der die Person nicht ansieht. Und er nimmt kein Geschenk, also er lässt sich nicht bestechen. Er lässt sich nicht bestechen. Das will also auch hier Petrus sagen. Denkt an diesen, der die Person nicht ansieht. Er ist nicht bestechlich. Er sucht das Seine in euch. Öffnet euer Herz. Dieser Apostel Petrus, er hat es schon kurz nach seiner Wiedergeburt, so will ich mal sagen, seiner Bekehrung erlebt. Denn nach Pfingsten hatte er eine ganz neue Erleuchtung. Da verstand er plötzlich auch die Worte, die er zuvor vom Herrn gehört hat, und verstand auch, dass Gott die Person nicht mehr ansieht, egal aus welchem Volk sie kommt. Das erlebte er dann hautnah im Hause des Cornelius und sagte dann: Nun erfahre ich in der Wahrheit, dass Gott die Person nicht ansieht, sondern in jedem Volk, wer ihn fürchtet und recht tut, der ist ihm angenehm. Der ist ihm angenehm. Gott sieht die Person nicht an, sondern er sucht das Herz des Einzelnen, um es selber zu erfüllen. Selber zu erfüllen. Darum steht auch geschrieben in Römer 2, Vers 9 bis 11, diese Worte: Egal wer was macht, wenn er etwas Schlechtes macht, kommt er unter das Gericht, egal aus welchem Volk. Und wenn er das Gute zulässt, dann wird er gesegnet. Ich lese mal diese Verse. Trübsal und Angst über alle Seelen der Menschen, die Böses tun, zuerst der Juden und ebenso der Griechen. Herrlichkeit aber und Ehre und Frieden allen denen, die Gutes tun, zuerst den Juden und ebenso den Griechen. Kein Ansehen der Person. Also diese Mahnung an die Gemeinde Jesu soll lauten: Niemand soll sich seiner Stellung gemäß, die er innehat, anders verhalten wollen vor Gott als jeder andere. Er soll nicht aufgrund seiner Stellung, die er hat, sein Amt, was er hat vielleicht, sich einen Vorzug vor Gott erdenken, sondern jeder wird beurteilt nach dem, was Gott durch ihn tun kann. Jedes Werk, nicht nur allgemein, sondern jedes Werk, jede Tat. Wir lesen auch im Korintherbrief, in 1. Korinther 3, 13, dass die Werke alle geprüft werden. Also wenn man darüber nachdenkt, für sein eigenes Leben, da hat man vielleicht manchmal Bedenken, ne? Wenn ich mir vorstelle, Gott prüft jedes Werk, was ich tun durfte, wird es durchkommen? Es wird so stark geprüft, dass nicht ein Fitzelchen Schlechtes akzeptiert wird. Nur das, was Gott selbst getan hat. Lesen wir 1. Korinther 3, Vers 13. Das Werk eines jeden wird offenbar werden. Der Tag des Gerichtes wird es klar machen. Denn mit Feuer wird er sich offenbaren. Und von welcher Art eines jeden Werk ist, wird das Feuer erweisen. Wird jemand das Werk bleiben, das er darauf gebaut hat, so wird er Lohn empfangen. Wird aber jemand das Werk verbrennen, so wird er Schaden leiden, er selbst aber wird gerettet werden, so doch wie durchs Feuer. Die Verse davor sagen ja, dass es keinen anderen Grund, Baugrund gibt, außer in Jesus Christus. Man kann also nicht geistlich in dieser Welt leben, wenn man nicht auf dem Grund Jesu steht. Aber dort gibt es die Möglichkeit, auch als Christ, Dinge zu tun, die verbrennen. Vorher steht hier also Holz, Heu, Stoppeln. Das sind Werke, die Christen tun können, die aber keinen Bestand haben. Aber dann heißt es auch Gold, Silber, edle Steine. Und das Feuer Gottes wird offenbar machen, was ist, was Bestand hat. Nicht alles, was wir getan haben, wird auch anerkannt sein, sondern alles das, was Gott getan hat durch uns. In Johannes 15 sagt der Herr das auch deutlich im Vers 4, zum Beispiel in diesem wunderbaren Gleichnis vom Weinstock und den Reben. Bleibt in mir und ich in euch. Wie die Rebe keine Frucht bringen kann aus sich selbst. Mit anderen Worten, ihr Gläubigen könnt keine Frucht bringen aus euch selbst. Nur wenn diese Rebe am Weinstock bleibt. Und Jesus ist der Weinstock. So auch ihr nicht, wenn ihr nicht in mir bleibt. Also wir verstehen diese Engigkeit, aber auch die Engigkeit, von der Apostel Petrus redet, nämlich durch den Geist Gottes, durch den Geist der Gnade, durch den Geist der Barmherzigkeit, durch den Geist der Einladung, der Liebe, der Umsorgung. Ihr könnt keine Frucht bringen, wenn sie nicht aus der Gemeinschaft mit Jesus gebracht ist, durch den Weinstock. Eine Rebe von sich selbst kann keine gute Frucht bringen. In dem zweiten Korintherbrief schreibt Paulus auch Folgendes in diesem Zusammenhang, Vers Kapitel 5, wenn wir da mal die Verse 9 lesen. Er sagt, das ist ja unser geistliches Bemühen. Wir suchen einen Weg, um Gott zu gefallen. Also nicht uns zu gefallen, was uns gefällt oder einem anderen Menschen, sondern Gott gefällt. Wir setzen auch unsere Ehre da rein, ob wir daheim sind, also ob wir schon im Himmel sind oder noch in der Fremde. Und Petrus sprach ja auch von der Fremde, in der wir leben, also hier in der Welt. Wir setzen alles daran, damit wir ihm wohlgefallen. Also wir wollen nicht in erster Linie einem Menschen gefallen. Wir wollen nicht uns gefallen, sondern wir wollen Christus gefallen. Das ist vordringlich und das bewegt jeden wiedergeborenen Menschen. Herr, gefalle ich dir? Das ist ja unsere Frage. Denn wenn wir dem Herrn gefallen, gefallen wir auch den Menschen, die zu ihm gehören. Das ist dann die Auswirkung. Und Paulus schreibt wieder, wir wollen ihm gefallen, denn jetzt kommt die Konsequenz. Wir müssen ja einst vor seinem Richtstuhl erscheinen, damit jeder seinen Lohn empfängt für das, was er getan hat bei Lebzeiten, es sei gut oder böse. Er wird beurteilt werden. Wir wollen ihm wohlgefallen. Dass dieser Lohn ausgeteilt wird, lesen wir dann auch an vielen anderen Stellen, auch in der Offenbarung zum Beispiel, dass eine Zeit kommt, wo der Lohn allen Gläubigen ausgeteilt werden soll. Offenbarung 11, 18. Ein dritter Punkt. Führt euren Wandel deswegen mit Furcht, das heißt mit Ehrfurcht. Weil Gott heilig ist und das Auferstehungsleben, das er den Seinen, die ihm angehören, geschenkt hat und es ein Leben aus der göttlichen Natur ist, sollen wir vorsichtig und weise mit großer Ehrfurcht in dieser Gemeinschaft mit Gott leben, dass dieses Leben aus Gott, für Gott, nicht verletzt wird, nicht beschmutzt wird oder verhindert wird. Es ist das Leben aus Gott für Gott. Wir sollen Gott durch das Tragen des Namens Christ keine Schande machen. Was heißt denn Christus? Das ist ja der Name für das hebräische Wort Messias, Gesalbter. Und alle, die neu geboren sind, sind gesalbt. Gesalbte mit dem Heiligen Geist. Johannes schreibt es in seinem ersten Brief. Ihr braucht eigentlich gar nicht, dass man euch lehrt. Denn ihr seid gesalbt. Ihr habt die Salbung durch den Heiligen Geist bekommen. Und ihr wisst alles. Ihr wisst alles. Gesalbt heißt Christ. Wir nennen uns Christen. Wir sind Gesalbte. Gesalbte. Und dieser Salbung sollen wir nicht entgegenstehen. Gesalbte sollen auch für andere Menschen ein Bild abgeben, das begehrenswert ist, weil sie die Salbung an uns sehen und nicht mehr uns. Sie sagen dann, früher kannte ich dich, da habe ich nur dich gesehen. Aber jetzt sehe ich was anderes an dir. Du bist ja gesalbt. Da ist ein neues Leben. Das sollen sie sehen. Sie sollen ja nicht den alten Menschen sehen. Daran könnten sie verzweifeln. Verzweifeln wir ja selber. Aber sie sollen das Neue sehen. Das, was von Gott gekommen ist. Es soll eine Freude sichtbar werden und ein Frieden, den es vorher nicht gab. Somit ist ja also ein jeder Gesalbte, jeder Christ, ein Zeugnis von Christus, dem Gesalbten, ein Zeugnis der Erlösung. Darum, weil wir Gesalbte sind, sollen wir alles, was wir von Gott aufgetragen bekommen, ohne Murren und Zweifel tun. In Philipper 2 mahnt der Apostel Paulus in diesem Sinne auch, und sagt, ab Vers 12, meine Lieben, wie ihr alle Zeit gehorsam gewesen seid, das ist ja schon eine starke Aussage, da kann man ja sein eigenes Leben hinterfragen, alle Zeit gehorsam? War ich alle Zeit gehorsam? Aber er setzt das hier voraus, wie ihr alle Zeit gehorsam gewesen seid, nicht allein in meiner Gegenwart, sondern jetzt noch viel mehr in meiner Abwesenheit, schafft, dass ihr selig werdet mit Furcht und Zittern, denn Gott ist es, der in euch wirkt beides. Er ist es, der Wirkende. Nicht ihr. Gott ist es, der in euch wirkt. Er wirkt in euch wollen, er wirkt in euch vollbringen, nach seinem Wohlgefallen, nach seiner Freude. Also all das, was ihm Freude bereitet, wirkt er in euch. Damit ihr solche seid, wie es dann weiter heißt, dass ihr ohne Murren und ohne Zweifel alles tun könnt. Das, was Gott wirkt, ohne Murren und ohne Zweifeln könnt ihr das dann tun. Damit ihr ohne Tadel und lauter seid, ja, wie nennt man das dann, diese Menschen? Gotteskinder. Gotteskinder steht hier, ohne Makel. Mitten unter einem verdorbenen und verkehrten Geschlecht, unter dem ihr scheint als Lichter in der Welt, dadurch, dass ihr festhaltet am Wort des Lebens. Also hier wird alles miteinander verknüpft. Wer ist ein Gotteskind? Indem Gott das wirkt, was ihm gefällt, indem Gott das Wollen und das Vollbringen zu den guten Werken Gottes gewirkt wird, indem der Geist ist, der ohne allen Murrens und Zweifel handelt. Das sind Gottes Kinder. Und dadurch, nur dadurch, erscheinen diese in der Welt als ein Licht. Also es wird uns jeglicher Ruhm, also menschlicher Ruhm, abgenommen und weggenommen. Wir können Gott als Menschen gesehen nicht vertreten auf dieser Erde. Nur Gott selbst kann sich vertreten durch seinen Geist in den Seinen, wenn sie das tun, was durch seinen Geist gewirkt wird. Sie scheinen dann wie ein Licht mitten in der verdorbenen Welt, weil sie festhalten am Wort des Lebens. Das ist das Wort Gottes. Ein weiterer Punkt, den Petrus hier deutlich unterstreicht, wisst, mit anderen Worten, erinnert euch immer daran, wodurch ihr erlöst seid. Ich denke auch, das sage ich jetzt mal so von mir, viel Selbstständigkeit oder vermeintliche Selbstständigkeit auch von Christen wird gewirkt, weil sie vergessen haben, durch was und durch wen sie erlöst sind. Sie machen sich Programme, legen sie Gott vor, er soll sie segnen, als ob sie etwas wüssten. Sie wissen nichts. Menschliche Programme kann man machen, aber nicht Programme für das Leben. Das kann Gott allein machen. Deswegen diese Ansprache des Apostels an die Gläubigen: Wisst, wovon und durch wen und wodurch ihr erlöst worden seid, damit ihr beständig bleiben könnt in dieser Welt. Und es ist nicht leicht, es ist auch für Christen nicht leicht. Also ich persönlich, solange wir, meine Frau und ich, im Glauben sind, haben das Glaubensleben noch nie als leicht empfunden. Also so viele Schläge, wie wir gekriegt haben, seitdem wir gläubig sind, hatten wir vorher nicht. Eine Schwierigkeit nach der anderen. Ja, so ähnlich wie bei Jeremia, der dem Auftrag Gottes nachkommen wollte. Er wollte aus Jerusalem raus und haben sie ihn gleich verdächtigt und haben ihn geschlagen: Du gehst nur zu deinen Feinden. Na wieso? Nein, ich habe einen Auftrag, ich muss da was machen. Nein, das stimmt nicht. Immer Schwierigkeiten. Allerdings der Segen, den Gott dazu dann gibt, der war immer größer und stärker, sonst wären wir ja nie durchgekommen. Aber wir mussten uns erinnern, dass wir zu Jesus gehören und nicht zu einer Menschengruppe, nicht zu einem, ich sag's mal so, Verein, sondern zu Jesus. Das ist wichtig. Wisst, wodurch ihr erlöst seid, um beständig in der Nachfolge Jesu bleiben zu können. Es ist ja manchmal furchtbar, was auch ehemals kompetente Gläubige heute orakeln, weil sie nicht mehr an Jesus bleiben, das Evangelium verfälschen. Man kann das gar nicht alles sagen. Es ist zum Weinen. Erinnert euch daran, wodurch ihr erlöst seid. Niemand konnte euch erlösen. Ihr konntet euch selbst nicht erlösen. Nichts Materielles in dieser Welt konnte euch erlösen, sondern Gott selbst in dem geschaffenen Opferlamm Jesus Christus durch das heilige Blut. Das hat euch frei gemacht von dem Sog und dem Druck der Sünde und des Todes. Gold und Silber steht ja hier für materielle Werte, die sehr hoch im Kurs sind in dieser Welt. Gold besonders. Und könnte auch vielleicht eingesetzt werden für gute Taten. Im Alten Testament, in 3. Mose, habe ich gerade wieder neu gelesen, in den Kapiteln 1 bis 7, da werden ja Opfergänge beschrieben, die notwendig waren. 5 verschiedene Arten von Opfer, die man bringen musste, um vor Gott stehen zu können. Das Volk Israel hätte Gott nicht dienen können, wenn es nicht die äußere Reinigung durch dieses stellvertretende, vergossene Blut empfangen hätte. Da steht das Wort auch: Dann sind die Sünden gereinigt, aber in Wahrheit nur für den äußeren Menschen. Im Hebräerbrief lesen wir das. Tierblut konnte den Menschen nicht heilig machen für Gott in seinem Reich. Um die Beziehung zu Gott und Gott zu ihm kontinuierlich pflegen zu können, dazu musste auch unser Gewissen von aller Schuld gereinigt werden. Da musste ein anderes Opfer. Also Gold und Silber, das heißt vielleicht äußere Opfer, äußere Taten, können gut sein. Sie können uns für eine Weile äußerlich über Wasser halten. Aber wenn es um die Ewigkeit geht, reicht es nicht aus. Petrus sagt: Bitte erinnert euch, dass ihr jetzt von der Ewigkeit für die Ewigkeit durch den ewigen Gott erlöst worden seid, durch das Blut des Lammes Jesu Christi. Und wie ich vor einigen Wochen schon mal erklärt habe, gibt es ja diese Bezeichnung der Erlösung auch in dreifacher Form in der Heiligen Schrift, im Neuen Testament. Einmal: Wir sind herausgelöst, gekauft worden durch das Blut des Lammes, gekauft worden von dem Markt der Sünde. Gott hat uns eingekauft. Und der zweite Inhalt von dem Wort Erlösung bedeutet, er hat uns nicht nur gekauft, sondern er hat uns so präpariert, dass wir nicht zurückgekauft werden können. Also man kann uns nicht umtauschen, so wie man Waren im Kaufhaus wieder umtauscht. Ja, man kauft sie erst ein, dann bringt man sie wieder zurück, dann kriegt man das Geld wieder. Das geht nicht. Er hat uns erlöst im Sinne, dass er uns herausgelöst hat aus dem Markt der Sünde und so gelöst hat, dass wir nicht wieder zurückgekauft werden können. Und das dritte, der Ausdruck für Erlösung, heißt auch Befreiung von dem, was einem zuvor anhing, damit man das Neue empfangen kann. Und hier verstehen wir dann auch, was Paulus im Römerbrief schreibt, Kapitel 6, Vers 4, zum Beispiel: Wir sind mit ihm begraben, mit Christus durch die Taufe in den Tod, damit, wie Christus auferweckt ist von den Toten durch die Herrlichkeit des Vaters, auch wir in einem neuen Leben wandeln. Auch wir in einem neuen Leben wandeln. Das heißt also erlöst, befreit, reingemacht zum Empfang dieses neuen Lebens, damit es überhaupt Raum gewinnt. Denn beide Leben können nicht zusammenstehen. Es kann nicht das Alte und das Neue zusammenwirken. Paulus hat unter dem Alten sehr gelitten. Und er rief ja aus im Römerbrief: Ich bin ein elender Mensch. Wer wird mich erlösen von dem Leibe dieses Todes? Und zwar, warum sagte er das? Er sagte es, weil er wirklich das, was er erkannt hat, was gut ist, nicht tun konnte. Er war ja ehrlich. Viele sind das ja nicht. Wir sind ja auch manchmal Leute, die das kaschieren wollen. Er war ehrlich. Er sagte, so sieht's aus. Hoffnungsloser Fall. Das Gute, was ich will, das tue ich nicht. Aber danach sagt er dann über den neuen Menschen in Römer 8, Vers 1 und 2, es gibt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind, denn das Gesetz des Geistes, des Heiligen Geistes, der lebendig macht in Jesus Christus, hat mich frei gemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Was dem Gesetz unmöglich war, weil es durch das Fleisch geschwächt war, das tat allein Gott. Er sandte seinen Sohn in der Gestalt des sündigen Fleisches und um der Sünde willen und verdammte die Sünde im Fleisch, damit die Gerechtigkeit vom Gesetz gefordert in uns erfüllt würde, die wir nun nicht nach dem Fleisch leben, sondern nach dem Geist. Also eine Sache ist immer oben drüber. Es geht nicht um Gleichwertigkeit. Nicht Gleichwertigkeit des Lebens aus Gott mit dem Leben des Fleisches. Eine Sache muss weichen. Und hier sagt Paulus, jetzt das Leben aus Gott, das hat das Leben aus dem Fleisch unterjocht, sage ich mal. Es ist nicht mehr die Priorität, sondern jetzt ist was Neues da und wenn ich es zulasse, dann wird es auch gute Werke wirken. Jesus Christus hat also den Preis der Erlösung bezahlt und der Heilige Geist macht diese Erlösung zu einer Tatsache und zu einer Erfahrung in uns. Ich kann mich noch deutlich entsinnen, das werde ich auch nie vergessen, das können wir einfach gar nicht vergessen, als meine Frau und ich dann nach langem Gebet und Bibellesen und so weiter dann zum lebendigen Glauben kamen. Und wir dann von den Knien aufstanden und merkten, dass Jesus uns angenommen hat. Dann haben wir gesagt, jetzt wissen wir, was wir gelesen haben. Jetzt wissen wir, was es bedeutet, dass man eine neue Kreatur ist. Das haben wir vorher nur gelesen, aber nie gewusst. Ja, das muss ja was Wunderbares sein. Und wir sagten es fast aus einem Munde. Ja, jetzt wissen wir das. Das war einfach da. Das neue Leben. Das wird eine Tatsache und eine Erfahrung in uns und das ist ja so notwendig, ansonsten jage ich ja einem Phantom nach. in der Hoffnung, da irgendein Leben mal kennenlernen zu können oder mal von Gott vielleicht irgendwie geschenkt bekommen. Das bleibt dann einfach nur ein Phantom. Ich muss es wissen. Ich muss es haben. Nur dann bin ich gesichert. Nur dann kann ich auch gewisse Tritte tun. Nur dann kann ich auch mich abwenden von dem väterlichen Wandel, wie es Petrus sagt. Weil ich dann merke, ja, da ist ja auch ein anderer vorhanden, ein anderer Wandel möglich. Wenn wir also, wie in dem Vers vorher, bejahen, dass Gott heilig ist und wir durch ihn auch heilig geworden sind, wollen wir auch in diesem heiligen Leben wandeln. Dann haben wir hier gelesen noch, und das will ich zum Schluss sagen, Gott hat uns bereits im Fokus gehabt. Er hat uns bereits gesehen, obwohl wir noch gar nicht da waren. Hat er sich für uns bereits ausgesprochen. Er hat sich nach seiner Schöpfung gesehnt, nach den Menschen. Und da heißt es dann hier, Jesus ist zuvor ersehen, schon ehe der Welt grundgelegt wurde, ist er schon ersehen für jeden von uns, dass er dieses Opfer für uns bringt. Er ist offenbart worden am Ende der Zeiten, um euretwillen, die ihr durch ihn glaubt an Gott, der ihn auferweckt hat von den Toten und ihm die Herrlichkeit gegeben, damit ihr Glauben und Hoffnung zu Gott habt. Also was ein wunderbares Denken Gottes über uns. Wir waren noch gar nicht da. Jedenfalls nicht in dieser Welt sichtbar. Und er hat schon an uns gedacht. Er hat schon für uns dieses Opfer in seinem Sohn festgelegt und hat es offenbar gemacht, so wie wir es im Galaterbrief lesen, als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn. Er hat das offenbar gemacht, damit wir Glauben und Hoffnung haben. Also das Ziel liegt auch wieder darin, damit wir Glauben und Hoffnung haben. Deswegen ist er offenbar geworden. Wir sollen also in dieser lebendigen Hoffnung und in dem neuen Leben stehen. Ich lese nochmal den Vers 3, den Petrus hier in seinem ersten Brief so wunderbar formulieren konnte. Er sagt, gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der er also uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat, zu einer lebendigen Hoffnung. Verstehen wir, dass wir Glauben und Hoffnung haben sollen. Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten zu einem unvergänglichen Leben. Diese Worte in der Zeit sind uns fast nicht möglich, mit unserem kleinen Gehirn aufzunehmen, weil das Worte der Ewigkeit sind, die in unser Gehirn der Zeit nicht passt. Diese Worte sind nur aufnehmbar durch den Glauben im Heiligen Geist. Und da wissen wir, durch den Glauben wissen wir zum Beispiel, wie es der Hebräerbrief sagt, dass Gott die Welt aus nichts gemacht hat. Das wissen wir durch den Glauben. Die Wissenschaftler sagen, nein, nein, das kann nicht sein. Das kann nicht sein. Ja, weil unser Gehirn kann das nicht denken. Es ist zu klein. Es ist nur für die zeitlichen Dinge angelegt und nicht für die Ewigkeit. Aber der Glaube im Heiligen Geist, der sagt uns, das ist so. Und das verklärt sich in uns und diese Verklärung soll in uns bleiben bis zur Wiederkunft des Herrn. Wir sollen Beschenkte sein aus dieser Ewigkeit in der Zeit, um das Zeugnis dieser Gnade weitergeben zu können. Die Worte sind immer schnell ausgesprochen. Ihr seid das Licht der Welt. Nun sei mal das Licht der Welt. Ihr seid das Salz der Erde. Na bitteschön, sei es doch mal. Was kommt denn dabei raus? Da kommt nichts bei heraus, jedenfalls nichts Gutes. Sondern es kommt nur etwas dabei heraus, wenn diese Worte aufgegriffen werden von dem Geist Gottes in uns. Nur dadurch ist Licht der Welt möglich. Nur dadurch ist Salz der Erde möglich. Wir können es nicht. Gott schafft alles. Er macht aus nichts etwas, und was er tut, ist gut. Und was er getan hat in uns, das wird er anerkennen und wird uns sogar noch dafür belohnt. Das ist für mich auch unbegreiflich. Gott arbeitet und ich krieg noch Lohn. Er hat gearbeitet in mir und arbeitet und ich werde noch belohnt dafür, obwohl ich die Arbeit nicht getan habe. Sondern er hat sie getan durch seinen Geist. Und das wird offenbar vor seinem Richtstuhl, was er getan hat, und das segnet er auch für die, durch die er es tun konnte.